Ja, und danach, dann geht es heute jetzt weiter. Wir haben gekündigt mit dem zweiten Abschnitt der konkurrierenden Theorie der Ethik bei Arnold Pieper, nämlich mit dem Modell einer normativen Ethik. Da kann ich gleich schon mal zwei sagen. Erstens, es ist auffällig, der Klassifikationsgesetz gut, darüber habe ich mich letztes Mal schon geäußert, um für das mal zu schützen. Einmal Pieper sieht zwei Klassen von Theorie der Ethik. Deskriptive, beschreibende und normative, begründende. Ja, das habe ich schon mal darüber gesprochen, dass natürlich erstmal der Gegensatz einfach wieder deskriptiv, deskriptiv, weil normativ kommt eben die falsche Meinung dazu. Und jetzt wird das grundsätzliche Begründung. Was hier auffällt, und das ist gerade für das Thema, was mir ja wichtig war, das Verhältnis ist von Ethik und Wissenschaft, ist eine Erklärung. Die Fragestellung der Erklärung menschlichen Handelns wird systematisch ausgelegt. Das halte ich für einen schweren Fehler. Und damit ist die Frage der wissenschaftlichen Untersuchung, warum wir oder warum ich das tue, was wir oder ich tue, einfach als nicht stellbar beiseite gestellt. Und das ist nicht wirklich passiert. Nur wenn wir uns etwa eine Börsenpanik anschauen, dann gibt es da durchaus nicht nur beschreibbare Muster, sondern es gibt auch so etwas wie Auslöser. Es gibt so etwas wie typische Verläufe. Und man kann durchaus auch Prognosen machen, wenn man sich in bestimmter Weise verhält, dann müsste man überwachen. Also insofern ist menschliches Verhalten, etwa im ökonomischen Bereich, das würden dem würden auch viele Ökonomen nicht alle zustimmen, grundsätzlich erklären. Ob das dafür reicht, gewissermaßen ex ante alle möglichen Konstellationen, die zu Börsenpaniken führen können, zu erkennen und auszuschließen, das muss daraus nicht folgen. Erklärung kann auch durchaus funktionieren, wenn sie im Wesentlichen nur ex post folgen. Dass man den Patienten weiß, was man falsch macht. Ist natürlich unbefriedigend und man versucht dann mindestens dieselben Fehler nicht nochmal zu machen. Vieles in dem Agieren der Regierungen weltweit in den letzten drei Jahren, kann man inzwischen ja schon sagen, ist durchaus geprägt von dem Versuch, Fehler, die in den 1930er Jahren offensichtlich gemacht worden sind und dazu geführt haben, dass die Krise richtig wurde, nicht zu wiederholen. Und ein solcher Versuch, nicht zu wiederholen, ist nicht einfach gewissermaßen magisch. Wenn man bestimmte Handlungen vollzieht, die man beschreiben kann, dann kommt es zu diesen Resultaten. So, da steckt natürlich der Gedanke dahinter, dass es irgendwie hier auslösende Faktoren gibt. Es geht nicht darum, bestimmte Handlungen zu vermeiden, wo wie etwa die Zwanghaften, ne, Monk im Fernsehen, der vermeidet, auf bestimmte Lücken zwischen Pflastersteinen zu treten und ähnliche Dinge. Ne, das ist Zwanghaft. Das hat mit Erklärungsansprüchen zu tun in den Wissenschaften von Menschen. Ich habe Ihnen jetzt dieses Beispiel genannt, das denke ich ganz griffig ist. Ist die Frage nicht, wie kann ich vermeiden, dass bestimmte Handlungsmuster vollziehen, weil diese Handlungsmuster als solche bestimmte Folgen haben, das ist ja magisch. Sondern es ist der Gedanke, dass bestimmte Handlungsmuster nicht vollziehen, weil da alle Faktoren gesetzt sind, die ein bestimmtes Ergebnis erklären können. Und ich denke, wenn Sie sich sozusagen Ihr eigenes Leben, Ihre eigenen Verbesserungsversuche angesichts von Fehlern, die Sie gemacht haben, anschauen, dann werden sie auch eigentlich typischerweise das Muster finden, dass sie versuchen, Erklärungen zu finden. Und dann diese Erklärung dafür zu nutzen, denselben Fehler nicht nochmal zu machen. Also insofern ist das, glaube ich, nicht trivial, darauf zu bestehen, dass die Fragen der Erklärung in praktischen Erörterungen eine wichtige Rolle spielt, nicht nur Deskription und Deskription. Es gibt jetzt noch eine zweite Bemerkung, und daran kann ich jetzt nur schon nach Text gehen, wenn wir ein Ding haben. Was ist das? Also hier muss ich jetzt mal schauen, was da los ist.
Leben muss natürlich auch einschließen, dass man Gutes tut.
Leben vorstellen, bei dem man nicht auch laufen kann, jedenfalls im Großen und Ganzen nicht. Ist doch völlig irre, aber völlig widersinnig. Trotzdem, ich denke, das haben Sie schon gerade auch alle so empfunden, empfinden wir das als jenseitige Antwort. Gut zu leben oder gut zu tun. Und das ist ja eigentlich so. Ne? Wie gesagt, jetzt kurz angedeutete logische Analyse, das wollte ich mal vertiefen, zeige ich eigentlich, dass die Antworten, wenn man sie richtig begreift, strikt äquivalent sein müssen. Ne, aber es ist offenbar in der Rolle, die die Fragenden selber spielen in der Antwort, ein Unterschied. Und damit sind wir, glaube ich, genau auch wieder bei dem Problem, das ich eben ganz dogmatisch behauptet habe, dass es keine allgemeine Antwort gibt. Denn wenn es so ist, dass um den Sinn einer solchen Auskunft, Gutes zu tun oder gut zu leben, zu begreifen, man sich darauf einlassen muss, wer das ist, der da fragt, und in welcher Lage und in welcher Situation er sich befindet, dann wird eben deutlich, dass diese Antwort, Gutes zu oder gut zu leben, nur einen formalen Rahmen einer Antwort beschreibt und keine wirkliche Antwort. Und dann sind wir wieder bei dem, erst wenn wir hinreichend konkret bestimmt haben, wer da in welcher Lage und in welcher Situation fragt, dann können wir tatsächlich antworten. Ich will das jetzt gleich nochmal rückanwenden auf die Fragen, die wir mit den disruptiven Ethiken hatten. Na, also wenn wir uns etwa anschauen, die neukantianische Weltphilosophie. Das ist relativ deutlich gefragt aus der Perspektive von Leuten, denen es relativ gut geht, die nicht im Elend leben und die an einer starken Bildungstradition partizipieren. Ja, und zwar, man kann fast eigentlich da nachlesen, einer westdeutschen solchen. Ist ja okay, ne, dass solche Leute sich Fragen stellen und diese Fragen auch beantworten. Okay, ist es nicht mehr, wenn Sie es behaupten, genau diese Fragen und diese Antworten gelten für alle Menschen. Und alle Menschen, die diese Fragen nicht so empfinden und diese Antworten nicht für einleuchtend halten, sind effizient. Das habe ich ja herausgearbeitet, dass das auch wirklich behauptet wird. Umgekehrt, ne, um jetzt gleich die evolutionären destruktiven Ethiken sich anzuschauen. Wenn ich einfach behaupte, dass ethische Erwägungen einfach nur ein Moment der biologischen Weiterentwicklung der Gattung Mensch oder der Spezies Homo sapiens sapiens ist, dann gibt es eigentlich nur die Antwort, was sollen wir tun, was soll ich tun? Das ist keine sinnvolle Frage. Tu, wonach dir ist. Denn das, wonach es ist, ist ja wahrscheinlich die nächste Annäherung, die wir haben können, davon, was die Evolution von uns verlangt. Ja, also sozusagen der Gedanke jedenfalls, irgendwie bewusst sich anzustrengen, den Auftrag der Evolution zu erfüllen, der ist in sich widersprüchlich. Den Gedanken kann man nicht lassen. Es gibt ja bei uns die Evolution funktioniert ja gerade über Kontingenz und Variation. Dadurch, dass es eben kontingent viele Varianten gibt, von denen sich dann eine evolutionär durchsetzt oder auch mehrere durchsetzen, dann werden mehrere Arten gebildet, nur so funktioniert Evolution. Von da aus ist das nicht vereinbar mit dem Gedanken einer bewussten Anstrengung. Kann man natürlich sagen, lass das fragen. Aber das ist natürlich eigentlich eine etwas brutale Antwort. Denn es impliziert die These, dass dieses Fragen keinen Sinn hat. Dass es nicht möglich ist, sinnvolle Antworten auf diese Frage zu geben, denn das, was wirklich zu entscheiden ist, das wird die Revolution entscheiden. Und an ihr sind wir nur als blinde Akteure beteiligt. Also, das heißt natürlich implizit, und insofern teile ich auch einen Teil der Kritik, die Annemarie Klimper an den Positionen formuliert hat, dass es keine Ethik gibt. Aber es gibt dann noch für meine Generation, das will ich Ihnen sozusagen schnell durchgehend vorführen, einen weiteren Punkt, warum es gar nicht so völlig abwegig scheint, der These zuzustimmen, dass es eigentlich gar keine Ethik geben kann. Nämlich, wenn ich das mal so nennen darf, den alternativen Dreischritt. Fängt an mit der These von Adorno, es gibt kein wahres Leben und Falsch. Wenn es kein wahres Leben und Falsch gibt, dann macht es auch keinen Sinn zu fragen, was Gott tut. So hat das Adorno eigentlich gemacht. Also das ist eine echte Fehlkompetenz. Was er wirklich gemeint hat, ist jetzt nicht der Punkt. Aber dass es nicht einfach möglich ist, durch einfache ethische Erwägungen die Frage zu beantworten, was wir tun sollen, das ergibt sich in der Tat aus Adorno's These. Diese These ist dann, weil wir natürlich ein Maß von Selbstdistanzierung verlangt, dass man nicht dauerhaft durchhalten kann, ist die Ergänzung. Die 68er, Adorno kann im Grunde nur sagen, ich als Philosoph halte in meiner negativen Dialektik das Fensterchen der Möglichkeit offen, dass es vielleicht doch einmal eine Praxis der Befreiung geben könnte. Aber zu glauben, man könnte hier und jetzt eine Praxis der Befreiung initiieren, ist in der Regel eine Illusion und Adorno und Lockheim haben ja auch angesichts der 68er-Bewegung vor blinden Aktionismus gewarnt, in aller Schärfe und auch in aller Schroffheit. Die 68er haben natürlich versucht, selbstverständlich versucht, hier einen Ausweg zu finden und haben den Ausweg genommen, den Widerstand gegen die schlechten Verhältnisse selber als Antwort zu nehmen. Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Impliziert nicht wirklich, aber macht ein Fenster auf in Richtung der These, wer sich wehrt, der lebt richtig. Und sozusagen das Minimum dafür die Frage, was sollen wir tun, was soll ich tun, tragfähig zu beantworten, ist, sich zu wehren. Was das dann weiterhin bedeutet, ist natürlich dann die große Frage und daran ist dann auch die 68er-Bewegung letztlich gescheitert, dass sie diese Frage nicht mehr hat beantworten können. Es ist da verschiedene Versuche gegeben, die aber alle dann die Probleme noch potenziell. Nach den 68ern kam dann die Alternativbewegung mit vielen Alternativen und Initiativen und Handlungszusammenhängen. Und die war dann schon etwas sozusagen entspannter und machte sich für die Devise Alternativ geht schon nicht schief. Wobei das jetzt schon beschwichtigend gemeint ist, oder wird schon nicht. Und natürlich ist jetzt gesagt, wenn ich mich in alternative Handlungszusammenhänge begebe, also zum Beispiel eine alternative Tageszeitung oder die Taz, dann wird schon nicht schief. Dann werden wir schon im Prozess gemeinsam finden, wie man vom Widerstand zur Formulierung tragfähiger Alternativen übergehen kann, die auch tragfähig halten und machen. Der erste Teil hat ganz gut funktioniert, in diesem ganzen Attributzusammenhang sind viele mehr oder minder brillante und auch verändernde Ideen und Initiativen entstanden, aber die sind nicht dazu geführt, haben nicht dazu geführt, konnten glaube ich auch dazu führen, dass insgesamt die Verhältnisse sich grundlegend geändert haben. Sondern im Gegenteil, es hat die paradoxe Wunscherfüllung der 68er durch die neoliberale Kontribution. Das heißt, an die Stelle von konkreter Selbstbestimmung gegen Herrschaft ist Selbstbestimmung im Rahmen von Marktfreiheiten gesetzt worden. Und damit ist natürlich der ganze alternativen Dreischritt die Grundlage entzogen, denn es wird nicht etwa behauptet, dass wir historisch in einer Sackgasse des falschen Lebens uns befinden, wie Adorno das behauptet hat, sondern es wird behauptet, dass wir jedenfalls im Grunde erreicht haben, was die Menschheit überhaupt erreichen kann. Wir sind am Ende der Geschichte angekommen. Die Menschheit hat die endgültigen Formen gefunden, wie sie ihr Leben organisieren kann. Und wenn wir nur noch die letzten Reste der alten Zeiten, also Sozialversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Sozialpolitik des Staates, Bailout von Banken und so weiter und so fort beseitigen, dann kommen wir in die versprochene Welt der gleichen Freiheit aller im Maßstab ihrer Leistung und als Kriterium für diese Leistung können wir dann das Geld, über das sie verfügen, annehmen. Und damit haben wir Verhältnisse vollständiger Durchsichtigkeit und vollständiger Gerechtigkeit hergestellt. Ich hoffe, Sie haben jetzt kein Wort genommen. Aber so ist das gekippt. Wenn wir aber doch daran festhalten, dass in unseren Verhältnissen eines grundlegend schief und falsch ist, dann stellt sich offensichtlich die Antwort, stellt schon die Frage, was tun sollen? Die Antwort, Widerstand leisten, reicht alleine nicht hin, um die Frage zu beantworten, wie man respektvoll mit anderen Menschen will. Die Antwort, sich auf Alternativen und alternative Zusammenhänge und Initiativen einzulassen, reicht nicht, denke ich, kann man so beschreiben, als realitätsflüchtige Strategie, die schlechten Verhältnisse zu ändern. Das heißt, wir brauchen, und das ist jetzt sozusagen der Ausgangsgedanke dieser ganzen Vorlesung, wir brauchen eine Verständigung darüber, wie wir mit anderen Menschen, die auch andere Überzeugungen haben und die vielleicht auch eine andere Lage haben, so umgehen, dass das für uns vertretene Ziel der Befreiung nicht desarmiert, dass es nicht im Gegensatz gerät zu dem, wofür wir stehen und eintreten. Und das wäre sozusagen jetzt das Kriterium. Das Kriterium wäre normative ethische Anforderungen, das heißt nicht Anforderungen, nicht Beschreibungen dessen, was die Leute faktisch tun, sondern Anforderungen, was sie eigentlich tun sollten. Daran zu entwickeln, aber bezogen natürlich auf konkrete Lagen und Situationen, was kompatibel ist mit dem Ziel einer, ich sage das jetzt auf uns zugespitzt, Praxis und Politik der Befreiung. hier das Kriterium, an dem sich diese Ethiken des Solanen zu messen. Nachdem ich jetzt sozusagen meine eigene Position nochmal verraten habe, will ich jetzt nochmal die Probleme auseinanderdröseln mit den anderen Kriterien. Denn die Schwierigkeit ist natürlich, wie kann man die Angabe eines solchen Kriteriums reicht ja nicht aus, tatsächlich normative Ethik betreiben. Und ich glaube, man kann das jetzt erstmal als Skizze einer Begründung dafür nehmen, was ich gerade erzählt habe, dass man nicht umhin kommt, normative Ethik zu betreiben. Und in der Philosophie heißt es nicht umhin können, denn auch immer dürfen und sollen. Das heißt, wir dürfen normative Ethik betreiben, wir sollen feucht auf dem, was ich alles gezielt habe, wenn man das, glaube ich, richtig nachlässt. Aber die Frage ist dann natürlich nicht beantwortet, wie können wir normative Ethik betreiben? Und da gibt es das erste Problem, gerade wenn es so ist, dass Ethik immer sich auf bestimmte Träger bezieht, auf deren Lage und deren Situation. Dann stellt sich die Frage des Kasmetismus. Was aus der Perspektive eines Bewohners von Bangladesch höchst dringend ist, ist aus der Perspektive eines Berliners ein Problem unter anderem, von dem man gelegentlich in den Fernsehnachrichten hört, nämlich die Klimakatastrophe. Da gibt es einen perspektivischen Unterschied. Man kann jetzt sagen, na, eigentlich sind wir alle Bangladesch. Das wäre sozusagen die Parteilichkeitsantwort. Dass man immer die Perspektive der besonders beladenen und gefährdeten sich zu eigen macht. Dafür spricht allerdings. Das führt dazu, dass man versucht, tatsächlich optimale Lösungen zu finden. Und die sind, aus das Herr John Borst war, seitdem wir die Öffentlichkeit damit haben, immer auch aus der Perspektive der besonders gefährdeten und belasteten zu finden. Wenn man da nichts macht, dann kann man das nicht dadurch kompensieren, dass es den oberen 2% der Menschheit in den letzten 20 Jahren deutlich besser geht, als es den oberen 2% der Menschen in den 20 Jahren zuvor gegangen ist. Das ist bei der gleichzeitigen massiven Verschlechterung der Lage der übrigen 98% sicherlich kein Abwägungsgrund, wo man sagen kann, na gut, wir haben die Situation der Werte, der besonders die Situation der besonders gefährdeten und belasteten verschlechtert, aber dafür wird die Situation derer, die es am besten haben, ganz massiv verbessert. Also ich glaube, das wird bei näherer Betrachtung deutlich, dass das keine gute Abwägung ist. Und hier kann man auch nicht einfach so abwägen. Also, es gibt humane Minima, die sind nicht erreicht. Und da muss ich jetzt nicht gleich in den Welthunger argumentieren. Wasser, Gesundheit, Zugang zur Bildung und Erziehung, Zugang zu Kultur, da sind humane Minima für mehr als die Hälfte der Menschheit nicht erreicht. Und in der Situation riecht es moralisch drin, dass vielleicht das obere Fünftel, wenn es sehr, sehr groß ist, seine Situation nicht verbessern könnte, weil alles ist wahrscheinlich erkrankt. Das heißt, die Hypothese der Parteilichkeit ist eigentlich in ethischen Fragen gut begründet. Allerdings muss man hier dann doch unterscheiden. Es ist eine Sache, sich in der Formulierung von Forderungen auf den Standpunkt der mühseligen und beladenen, um ein altes Bibelwort zu zitieren, zu stellen. Und es ist leider eine andere Sache, sich deren Forderungen einfach unbesehen zu eignen zu machen. Also, leider ist es so, dass nicht alle anderen gesehen und geladen. So weit für eine Situation durchblicken, dass sie dazu gefeit sind, falsche Lösungen zu finden. Gerade auch unter Armen gibt es massiven Rassismus, gibt es die These, dass ihr Problem nicht daran liegt, dass die Gesellschaftsstruktur so ist, wie sie ist, sondern gibt es die These, dass es daran liegt, dass die Schwarzen da sind oder dass die Muslime in Europa sind oder die Menschen aus anderen afrikanischen Ländern in Südafrika. Das Problem, hier mit Parteilichkeit zu reagieren, wäre sehr nicht gut. Also man muss unterscheiden zwischen den Interessen und da muss man natürlich auch verstehen, wie die Situation ist und da muss man auch Erklärungen dafür haben, warum die Situation sich so entwickelt hat und der einfachen Parteinahme für die faktischen Forderungen. Leider ist das empirisch, und das ist für ethische Debatten natürlich wichtig, nicht das Ende. Sondern hier bedarf es der kritischen Unterscheidung. Trotzdem, der Perspektivismus, das heißt, dass man sich immer fragt, wer und in welcher Lage muss diese Form erfüllen, für wen und in welcher Lage werden hier Interessen berührt, Orientierung respektiert und so weiter, das ist grundlegend für ethische Art. Es gibt aber gleich ein nächstes Problem. Wenn das so ist, dass es nicht wirklich möglich ist, und das ist natürlich die Schranke meiner Vorlesung, ethische Fragen ganz allgemein zu beantworten, sondern eigentlich immer nur verankert im konkreten Fall in seiner Komplexität, dann gibt es die Schwierigkeit, die in der Philosophiegeschichte auch aus zwei Richtungen bearbeitet worden ist, dass Einzelfälle und ethische Regelvorstellungen sich immer nur unter Schwierigkeiten zusammenbringen lassen. Es gibt einmal das Problem der Applikation. Das heißt, es gibt eine allgemeine Regel, die auch sinnvoll anzuwenden ist, aber ein Fall, in dem eben nicht nur die von der Regel bedachten und explizit angesprochenen Umstände vorliegen, sondern auch ganz andere. Das ist der berühmte Fall, mit dem Kant sich auch, wenn ich mich überzeugt habe, umgeschlagen hat, wenn ich die Mordwaffe oder die Pistole oder das Schwert von jemandem zur Aufbewahrung angenommen habe und er ist offensichtlich wahnsinnig geworden und will Amok laufen und will das von mir wieder haben, dann muss ich mein Versprechen erfüllen, ihm das auf Anforderung wiederzubringen. Wenn ich jetzt nur die Regel betrachte und alle anderen Umstände außer Acht lasse, dann freue ich das. Aber genau das ist natürlich ein falscher Herangehensweise. Man kann in der Beurteilung des konkreten Falls niemals alle Umstände außer Betracht lassen, sondern diese Umstände machen ja den konkreten Fall aus. Das heißt, man muss diese konkreten Umstände berücksichtigen, abwägen und von dort aus zu einer Antwort jetzt nicht bezogen auf eine Regel kommen, sondern auf alle Regeln, die sich auf die Umstände, die Fall vorliegen müssen. Zum Beispiel soll man Leuten, die einen Massenmord begehen wollen, nicht dabei helfen. Warum? Das tragfähiges Prinzip. Und das sollte man ja tun, wenn man diese Waffe dem Amokläufer oder dem angehenden Amokläufer in die Hand gibt. Es gibt umgekehrt das Problem, dass derjenige, der in einer Situation ist, sich fragt, welche Regeln soll ich denn überhaupt anwenden? Welche Regeln gelten für meine Situation und für meine Gemeinde? Typischerweise ist das dann vor allen Dingen von Adligen und sozusagen Führungspositionen im absolutistischen Staat und aus speziellen Gründen von der Frau gefragt. Und die Antwort darauf war die Kasuistik. Das heißt, der Direkteur der Conscience, der Gewissensleiter, in der Regel ein Jesuit, hatte ein ausgearbeitetes System von typischen Fallbeschreibungen zu Gebote und gelernt, dass er angenommen hat. Und diese Kasuistik, soweit ist das ja eigentlich nicht kritisierbar, hatte aber den Nachteil oder das Problem, dass sie gleichzeitig gewissermaßen nach Wunsch der jeweils Herrschenden ausgelegt war. Das heißt, es wurde der Königin, die ihren Gewissensberater fragte, eine Situationsbeschreibung angeboten, die optimal mit ihrer verlangten Rolle als Trägerin der absoluten Herrschaft, speziell als Trägerin der Erbfolge in der absoluten Herrschaft übereinstimmt. Und umgekehrt selbstverständlich auch den König oder den obersten Staatsbeamten und so weiter und so fort. Das heißt, es wurde nicht wirklich die offene Entscheidung gesucht, was wäre in der Situation richtig, und zwar nicht nur im Staatsinteresse, kann man durchaus sagen, dass hier die Staatsräson der letzte Gesichtspunkt war, sondern das wäre moralisch vertretbar für die Beteiligten. Und gerade in der Spätphase des absoluten Monarchie war ja eigentlich das moralisch vertretbarste für alle die Abschaffung die Abschaffung des absoluten Monarchies. Oder dessen Konstitutionalisierung zumindest. Das heißt, diese Art von Antworten war eben nicht nur typisierte Situationsbeschreibungen, sondern typisierte Situationsbeschreibungen, die in eine bestimmte Richtung machtopportunistisch verformt waren. Und das hat die Kasuistik in einen schlechten Ruf gebracht. Aber sowohl Applikationsproblematik als auch Kasuistik zeigen diese Schwierigkeit, die es hat, sich bloß mit ethischen Prinzipien und Regeln bewaffnet, in einem konkreten Einzelfall zu orientieren, zu einer Entscheidung. Und ich denke, man kann schon sagen, dass die Antwort nicht eigentlich ist, da gibt es auch gar keine allgemeinen Gesichtspunkte. Sondern in jedem konkreten Fall muss man sich eben alles überlegen, was in diesem Fall relevant ist, weit über die kasuistischen Typisierungen hinaus. Und dann nach bestem Wissen und Gewissen zu einer intuitiven Entscheidung kommen. Das ist sicherlich gegenüber versuchen, sich dadurch zu entlasten, dass man sagt, aber ich habe mich doch auf das Prinzip gehalten, das kann doch nicht falsch gewesen sein. Und man hat völlig missgebaut. Weil dieses Prinzip nun leider nicht das zentrale Prinzip war, um das es in dieser Situation geht. So einfach kommt man nicht raus. Hat dieser situative Intuitionismus schon sein Recht. Aber davon weiterzugehen, zu sagen, und diese allgemeinen normativen Gesichtspunkte, die brauchen wir alle gar nicht. Ich muss mir nur konkret klar machen, was die Lage ist, in welcher Situation ich in dieser Lage bin und wer ich bin, dann wird sich das schon intuitiv klären, was ich tun soll. Und das heißt, dass es da gar keinen diskursiven Raum mehr gibt, in dem man sich darüber verständigen kann, nach welchen Gesichtspunkten nach welchen Prinzipien, nach welchen Regeln man da eine Entscheidung trifft. Und das, denke ich, kann man nicht, sollte man nicht ohne große Not zustimmen. Aber es führt gleich zu der umgekehrten Frage. Wenn wir jetzt also sagen, es gibt solche normativen Gesichtspunkte, es gibt zumindest Elemente einer normativen Ethik, was ist deren argumentative Schwelle? Es kann ja nicht sein, dass deren argumentative Schwelle selber wieder situativ-intuitiv ist. Denn dann in der Tat würden sie sozusagen zu dem situativen Intuitionismus gar nichts hinzufügen. Also sie müssen etwas bringen an Entscheidungsgesichtspunkten, was über das, was in der kompletten Analyse der Situation enthalten ist, hinausgeht. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt uns die normativen Ethiken ansehen und können dann wahrscheinlich etwas darüber sagen, was hier diese Schwelle ausmacht. Man kann vorweg schon sagen, es muss eine argumentative Schwelle sein. Es muss eine Möglichkeit sein, Argumente für etwas zu geben und zu nehmen und die Güte dieser Argumente zu wählen. Etwas anderes kann hier nicht die argumentative Schwelle ausmachen. Wir können auch vorweg schon sagen, was sollen und was können normative Ethiken leisten? Sie sollen leisten, über die situative Intuition uns allgemeine oder verallgemeinerbare Prinzipien an die Hand zu geben, über die wir uns mit anderen verständigen können. Und zwar, das ist ganz wichtig, mit allen anderen. Also eine normative Ethik, die von vornherein so angelegt ist, dass gesagt wird, darüber will ich mich mit allen verständigen, die so wie ich härterfällt sind, oder die Deutsche sind, oder die Europäer sind, oder die Christen sind, oder Muslime, das kann es nicht sein. Denn das wäre eine normative Ethik, die sich in Abhängigkeit begibt von einer faktischen Position, faktischen Perspektive. Die also nicht sagt, was wir vorschlagen und diskutieren, beruht auf argumentativer Richtigkeit und Güte, sondern die sagt, Hauptsache es ist deutsch, Hauptsache es ist härter, Hauptsache es ist europäisch, Hauptsache es ist christlich und der Rest ist uns egal. Und das ist geradezu, um in meiner Sprache zu reden, die Inkarnation des Bösen. Wenn ich eben nicht sage, in ethischen Fragen will ich nicht davon leiten lassen, was ich argumentativ nach Prüfung als Ergebnis habe, sondern sage, unabhängig davon, wie die Argumente fallen, etwas Vordefiniertes ist jedenfalls gut. Das kann nicht sein. Sondern es muss, wenn Ethik überhaupt ernst gemeint wird, diese radikale Hinterfragung möglich sein. Und jeder Gesichtspunkt selber wieder überprüfbar werden. Und ich denke, von hier aus kommen wir zu einer sinnvollen Klassifikation normativer Ethiken, die ich jetzt vorgeschlagen habe. Es gibt konformistische Ethiken. Das heißt Ethiken, die davon ausgehen, dass im Wesentlichen die historische Lage, in der wir uns befinden, gut ist. Es ist also jetzt für den Einzelnen und Gruppen darauf ankommt, zu lernen, wie sie sich in dieser guten Lage zurechtfinden und einrichten können. Und die Ethiken, die lieber als traditional und vertragstheoretisch beschreibt, lassen sich als solche konformistische Ethiken lesen. Sie werden nicht überrascht sein, dass ich von solchen konformistischen Ethiken nicht viel halte. Das hatte ich ja eingangs eigentlich schon begründet. Aber faktisch tauchen sie in der ethisch-philosophischen Debatte durchaus im breiten Umfang auf. Sie sind nicht wirklich der Messe. Das muss man der philosophischen Debatte zu Ehren festhalten. Aber sie spielen da schon eine nicht völlig abseitige Rolle. Wichtiger sind ja selbstverständlich die transformistischen Ethiken. Also Ethiken, in denen die Veränderung der Lage, die Veränderung der Situation, in der wir uns befinden, in dieser Lage, und die Veränderung unserer selbst Thema ist. Hier gehören klar hin die transzendentalphilosophischen, die eudemonistischen und die materialistischen Ethiken der Klassifikation von existenzialistische und lebensweltliche Ethiken haben, man könnte sagen, den Vorzug, man könnte auch sagen, den Nachteil, dass sie angesichts dieser ganz elementaren Unterscheidung unbestimmt sind. Innerhalb existenzialistischer Ethiken gibt es sowohl eine konformistische Ausprägung als auch eine transformistische. Innerhalb der lebensweltlichen Ethik genauso. Und oft schwankt es abrupt hin und her. Wenn Sie Samuel Beckett's Warten auf Godot sich anschauen, dann können Sie erkennen, wie hier das eine das andere umschaut. Es wird beschrieben, eine Existenz ohne jede Alternative. Aber gerade diese Beschreibung der völligen Alternativlosigkeit, es gibt eigentlich auch kein Handeln mehr, wird zur Chiffre für so etwas wie Adornos mit seinem es gibt kein gut, kein richtiges Leben in Falschheit ausgedrückt. Es muss doch etwas anderes geben, auch wenn es das faktisch nicht gibt. Das ist das große Thema dieser zugespitzt, denke ich schon, existenzialistischen Ethik. Lebenswirklichen Ethiken können wir das gleich an den Beispiel sehen. Und dann will ich jetzt vor dem Hintergrund die verschiedenen Ansätze durchgehen. Ich muss jetzt auch schauen, dass ich wieder Zeit habe. Traditionale Ethiken wäre jetzt meine These, da gehe ich bei Pieper etwas hinaus, sind normative Ethiken, die Konformität mit den Eltern und den Vorfahren für den eigentlich leitenden Gesichtspunkt. Dass etwas Tradition ist, sagt, dass wir uns daran halten sollen und beantwortet die Frage, was ich tun soll und was wir tun. Ich glaube, das ist relativ klar. Wenn ich sage, Tradition ist hier der Gesichtspunkt, da sind es eben die Eltern und die Vorfahren. Und wenn wir uns anschauen, wie sehr wir in unserem Leben davon geprägt sind, was wir von unseren Eltern, unseren Vorfahren und sozusagen deren Milieu abgeschaut und imitiert haben, sozusagen menschliches Lernen erfolgt ja ganz wesentlich durch Ungesetz und Nachmachen, dann sind diese Ethiken durchaus substanziell. Das ist nicht nur die Form der Schrobigen, wobei inzwischen ja die verschiedenen Landschriften in verschiedenen Ländern anders aufgebaut werden. Und inzwischen ist der technische Fortschritt gekommen und hat überall diese in Plastik eingehüllten Strohballen produziert. Ich weiß nicht, das werden Sie bei Betrachtungen und mit der Herbstlandschaften alle schon gesehen haben, dass es die traditionellen Strohminen nicht mehr gibt, sondern überall. Und das wird dann dank der Technologie, jedenfalls in ganz Europa, diese technologisch definierte Form gesetzt haben. Und hier haben wir ein Traditionsverlust. Aber in der Tat, das ist sicherlich zu verschmerzen und das ist nicht das, was traditionelle Ethiken sozusagen im Kern haben. Sondern im Kern ist es eben dann in traditionellen Ethiken meist der familiale Bereich, der berufliche Bereich, der Bereich der gemeinsamen Bürgerschaft. Wir sind Deutsche, weil wir aus deutscher Tradition leben, dass man das dann im Einzelnen bedeuten soll. Da ist also die Konformität mit Eltern und Vorfahren der tragende Aspekt. Vertragstheoretische Ethiken, und das ist jetzt wahrscheinlich etwas überraschend, dass ich die hier einklassifiziere, sind eigentlich typischerweise so konstruiert, dass in ihnen gesagt wird, die Verbindlichkeit, die wir angesichts unserer Tradition und unseres Staates und unserer Kultur spüren, die kommt nicht daher, dass sie einfach da sind als Tradition, was ja wissenschaftlich ist, sondern dass wir oder unsere Eltern, unsere Vorfahren irgendwann den Mal vertraglich zugestimmt haben. Und wir hätten ja, das ist sozusagen der zweite Gedanke dieser Konstruktion immer, diese Verträge sind selbstverständlich kündbar. Wir können sagen, nein, nein, wir haben damit nichts am Hut. Wir wollen raus. Wir schließen uns einer anderen Community mit einem anderen Vertrag. Also insofern wird es uns hier vorbehalten. Und selbstverständlich, und damit wird es dann auch eigentlich ganz spannend, in solchen Prozessen wie, man hat das genannt, die inhaltliche Neugründung der Bundesrepublik in den 60er und 70er Jahren, ist es möglich, einen solchen Gesellschaftsvertrag zu revidieren. Wenn wir gerade gesehen, nicht total, aber doch ein bisschen. Und wir sind möglicherweise gerade gegenwärtig dabei, wieder mal einen solchen inneren Revisionsprozess des Gesellschaftsvertrages vor uns zu haben. Wobei die gegenwärtigen Prozesse in der Politik eigentlich andeuten, dass die Politik gerade nicht die Tragweite hat, um solch ein Problem anzugehen. Aber ich glaube, der Gedanke des Revisionsvorbehaltes, der Einzelne kann austreten und eine ganze Generation kann sagen, nee, so kann das nicht sein, das muss ganz anders verstanden werden und das wollen wir jetzt auf neue Grundlagen stellen. Und dann steht es auf neue Grundlagen. Also insofern werden die traditionalen Ethiken einfach nur sagen können, ja, das müssen wir so weitermachen. Können die vertragstheoretischen Ethiken tatsächlich ethisch-moralische Veränderungen, also offener Umgang mit Homosexualität. Also, das war innerhalb des faktisch existierenden Gesellschaftsvertrages der 50er Jahre nicht vorgesehen. Es gab ja noch den Koppeleiparagrafen, wenn die Eltern zugießen, dass ihre jugendlichen Kinder miteinander Geschlechtsverkehr haben. Dann konnten sie den Koppeleiparagrafen glatt werden. Also von da aus hat sich da auch in nicht unwichtigen Bereichen menschlicher Praxis Erhebliches verändert. Was gibt es jetzt an Problemen mit beiden? Ich denke, es gibt das Problem, dass beide, und da haben Sie, denke ich, Schuldfälle genannt, sich eigentlich messen müssen an Einsicht und Zustimmung. Ja, und man kann jetzt sagen, die traditionellen Ethiken messen sich natürlich an Einsicht, denn diese Tradition geht ja nur in dem Maße weiter, wie die nächste Generation sich das dann inhaltlich zu eigen macht. Und wenn die Tradition einfach vergessen wird, dann geht sie nicht mehr. Also das ist ja auch in solchen traditionalen Ordnungen, die ja zum Teil vor der Erfindung der Schrift lagen, inzwischen gut erforscht, dass ohne dass die Beteiligten es merken, die Tradition sich trotzdem verändert. Und erst seit der Erfindung der Schrift merken wir es dann, dass die Dokumente von vor 200 Jahren doch ziemlich anders sind, als was wir heute an Dokumenten aufschreiben und bekommen dann zu fassen, dass es eine historische Veränderung gibt. Aber das hat es auch schon vor der Erfindung der Schrift gegeben. Aber diese Einsicht ist nur die Einsicht des Nachvollzugs. Wobei nur die Einsicht des Nachvollzugs, sagen wir mal, eine hilflose Postulierung ist. Denn was ist Nachvollzug? Was ist Neuinterpretation? Was ist geniale Neuschöpfung? Das ist so einfach nicht auseinanderzuhalten. Man kann sagen, wie in der Musik, ne, wenn es eine Partitur gibt und eine Aufführungstradition, kann man so etwas entscheiden, ob das auch eine Aufführung desselben Stücks ist oder nicht. Aber trotzdem gibt es da erheblichen Spielraum für Veränderung. Und das ist bei Traditionen, von denen wir da gerade reden, natürlich auch der Fall. Und dann ist die Frage, diese Traditionsvariation als solche, sind das wiederum nur Ausdruck zufälliger Varianzen, evolutionäre Ethik des Prüfen, oder kommt auch darin eine Einsicht anderer Art zum Ausdruck? Zum Beispiel eine Einsicht in eine veränderte historische Lage, in eine Situation, in der die gesellschaftliche Absicherung im Alter nicht mehr durch den Familienverband geleistet wird, verändern sich die Anforderungen an Regelungen familiarer Solidarität. Und damit auch, das hängt glaube ich hier zusammen, die Anforderungen an sexuelle Tabus verboten. Aber wenn wir das so fragen, dann setzen wir eigentlich voraus, dass es so etwas wie eine moralische Einsicht geben kann, die etwas anderes ist, oder ethische Ansicht ist wieder an dieser Stelle nicht verstanden, die etwas anderes ist als der bloße Nachvollzug einer traditional für legitim gehaltenen Norm. Es gibt so etwas wie die Fähigkeit, aus der Beurteilung und Analyse einer Lage oder mehrerer Lagen auch Prinzipien ihrer Beurteilung zu entwickeln. Und zweitens steckt in beiden drin, beiden konformistischen Ethiken, dass es eigentlich nicht geht ohne die Zustimmung der Betroffenen. Derjenige, der handeln soll und unter dieser Pflicht der Tradition oder des in die Vergangenheit zurückverlegten Vertrags steht, muss eigentlich immer wieder selber entscheiden oder diejenige, dieses für sich verbindlich zu halten. Wenn er das nicht entscheidet, dann kann er nach der Vertragstheorie sowieso kündigen und auch so gucken, was die praktischen Konsequenzen. Und nach der Traditionstheorie kann auch die Traditionstheorie nicht leuchten, dass Traditionen enden oder gebrochen werden. Situation kannst du dann bekommen. Es gibt niemanden mehr, der diese Sprache spricht. Es gibt niemanden mehr, der die Tradition dieses Volkes fortführt. Dann ist der verbindliche Aufforderungscharakter der Tradition verloren. Dann gibt es allenfalls noch ein paar Filme im Ethnographischen Museum, der dann diese Sprache oder diese Kultur, zur Anschauung bringen. Und es gibt vielleicht noch einige ethnologische Experten, die in der Lage sind, diese Filme auch zuverlässig mehr oder minder zu deuten. Ja, das ist durchaus vorstellbar, aber damit stellen sich eben nicht nur die Fragen der Einsicht, sondern auch die Fragen der Zustimmung. Und bei vertragstheoretischen Konzepten ist es ganz klar, der Begriff der stillschweigenden Zustimmung ist eigentlich ein metaphysisches Konstrukt. Und dann zu sagen, ihr habt zugestimmt, weil ihr seid nicht ausgewandert. Das ist angesichts der wirklichen Lebenssituation der meisten Menschen für die Auswanderung und gerade, sagen wir mal, vor 150 Jahren, das Risiko bedeutete, vom Leben zum Tod zu kommen, und zwar schon auf der Überfahrt. Und wenn ich das dann in neuem Land, und das ist natürlich heute auch noch so, wenn wir die Boatpeople nehmen, die an Europas Küsten scheitern, aber das zu sagen, ja, dass ihr das nicht auf euch genommen habt, hat Beweis von Zustimmung, Beweis, dass ihr freiwillig hier seid und euch freiwillig unterwerft, das ist natürlich ein ausgesprochener Anschluss. Das gilt für diejenigen, die well-off sind, die überall genommen werden. Die haben die Wahl. Nur die oberen 5% der Weltbevölkerung, die können sich überlegen, welcher Community sie denn angehören wollen. Aber die übrigen 95% haben diese Wahl nicht. Und ihnen zu sagen, ja, stillschweigende Zustimmung, ihr hättet diese Wahl dann in heroischer Weise wahrnehmen müssen, sonst seid ihr eben mitverantwortlich, sonst könnt ihr euch nicht beklagen, wenn euch das geschieht, was euch in eurer Community so angetan wird. Das kann man überhaupt nicht vertreten, wenn man das ernsthaft mal durchdenkt. Zu den konformistischen Ethiken gehören, denke ich, wenn man sich das bei Anna-Marie Pieper richtig anschaut, durchaus auch die meisten Tugendethiken, die Tugend eben doch als die Fähigkeit begreifen, in einem gegebenen Regelsystem optimal zu funktionieren, gehören die meisten kommunitaristischen Ethiken, die sich eben auf gegebene Communities beziehen, als letzte Instanz der Legitimation. Und gehören leider auch die meisten Gerechtigkeitsethiken, in denen eben ein bestehender Zustand von beanspruchter Gerechtigkeit zum unhinterfragbaren Maßstab gemacht. Die transformistischen Ethiken, denke ich, sagt hier schon, halte ich für viel spannender. Wir haben die transzendentalphilosophischen Ethiken, die Pieper nochmal einteilt in Willensethiken, konstruktivistische oder konstruktive Ethiken, sprachpragmatische und generative Ethiken. Hier ist immer der entscheidende Punkt, sich die Frage zu stellen, das macht sie transzendentalphilosophisch, was sind die allgemeinen Bedingungen der Möglichkeit freien Handelns aller? Insofern ist der Bezug, der grundsätzliche Bezug jedenfalls, zu den Kriterien, dass ich genannt haben, nämlich der Kompatibilität mit dem Ziel der Befreiung als Verwirklichung der gleichen Freiheit aller, ganz offensichtlich sehr eng. Als Unterschiede kann man hier eigentlich vor allen Dingen herausarbeiten die Ebene, auf der die Analyse ansetzt. Die Willensethik setzt eben tatsächlich bei der Frage nach dem vernünftigen Willen an. Was sind die Bedingungen dafür, sich einen vernünftigen Willen zu bilden? Ich formuliere das bewusstsprachlich so, weil damit deutlich wird, dass das sozusagen die Grundstruktur der Deliberation betrifft. Wenn ich davon ausgehe, dass ein Willen etwas ist, was ich bilden muss, im Unterschied zu Wünschen, die ich einfach habe. Ich kann natürlich auch an meinen Wünschen arbeiten und daran arbeiten, dass ich mir nicht laufend Dinge wünsche, die ich mir nicht leisten kann oder die mich beschädigen. Also da ist Arbeit auch sehr sinnvoll. Aber einen Willen kann ich überhaupt gar nicht haben, ohne dass ich in irgendeiner Weise ihn deliberativ gebildet habe. Es gehört, denke ich, zum Begriff des Willens dazu. Und damit ist natürlich die Frage, was die Bedingungen der Möglichkeit sind, sich seinen Willen auf eine Weise zu bilden, die mit der Befreiung aller kompatibel ist, tatsächlich ein moralisch, ethisch wichtiger Gesichtspunkt. Ich will jetzt nicht in die Kant-Interpretation hier eingreifen. Vielleicht nur das eine. Das, was der Wille als guter Wille will, ist ebenfalls Freiheit. Er will Freiheit in der Freiheit willen, das Zitat ist von Neubüchner, und eben darin erweist sich sein Gutsein. Diese Norm, Freiheit in der Freiheit will zu wollen, ist sein Prinzip, beziehungsweise ist für ihn Gesetz, soweit Erläuterung der kantischen Rede. Dieses Gesetz ist somit ebenfalls ein Produkt von Freiheit und es gebietet Freiheit. Soweit, glaube ich, so ganz nachvollziehbar. Es ist natürlich nicht unschuldig, wenn ich in diesen ganzen Reden die einfache Rede von Freiheit als etwas gleichsam metaphysisch Gegebenen ersetze durch den Begriff der Befreiung. Also ein Prozess, der in Wirklichkeit zu praktizieren oder in Praxis umzusetzen ist. Und das ist für mich natürlich ganz wichtig. Aber damit habe ich nur, sagen wir mal, eine weitere Reflexionsstufe untergezogen, auf der Ebene der gleichen Freiheit aller, wo man Kant interpretieren kann, gibt es keine Differenz. Die konstruktive Ethik, die bezieht sich hier auf die sogenannte Erlanger Schule, die von Paul Rönsen ausgegangen ist, aus von Schwemmer hat das näher ausgearbeitet, hat im Ausgang von der Frage, wie ich argumentative Schritte konstruieren kann, damit tatsächlich ein Prozess des vernünftigen sich Überzeugens stattfinden kann und ich das auch nachvollziehen kann. Das ist ja die Grundfrage dieses, wie ich das nennen würde, methodischen Rationalismus der Erlanger Konstruktivisten. Und da muss man an dieser Stelle anmerken, das ist etwas ganz anderes als der Konstruktivismus in der Soziologie. Gluckmann ausgeht und der eigentlich nicht die These der Konstruktion rationaler Argumentation im Zentrum hat, sondern die These der Konstruiertheit und damit Relativität sämtlicher Argumentation. Und Berger-Gluckmann akzentuieren, die Konstruiertheit impliziert Pluralität, Vielfalt, eine Stimme. Die Erlangerversuchung, die konstruiert hat, als Aufforderung zur methodischen Rationalität zu rekonstruieren. Und dabei, das ist jetzt eine Petersen-Interpretation, versuchen sie das Moralprinzip als höchstes Prinzip zweckrationalen Handelns zu deuten, will sagen, als letzten Zweck eines Handelns, das nicht davon ausgeht, dass Freiheit als solche gewonnen ist, sondern das davon ausgeht, dass Freiheit zu fordern ist, wenn ich mich umfassend in meinem Handeln durch rationale Argumentation orientiere. Denn wenn die Deliberierenden nicht frei wären, dann können sie auch nicht, oder nicht frei sind, dann können sie auch nicht wirklich die Gründe und Gegengründe, die sie austauschen, bewerten und abwägen. Und Freiheit wird hier zur Voraussetzung für Rationalität. Und damit wird in der Tat, glaube ich, auch ein Schritt in der Richtung gemacht, den ich dann zu dem Fossil vorschlage, dass man sich die Frage stellt nach dem Prozess, in dem Rationalität hergestellt wird und in dem Freiheit hergestellt wird. Dann kann man auch sagen, Freiheit ist überall dort, wo Verbindlichkeit auf rationale Gründe zurückgeführt wird. Auf rationale Gründe oder auf gemeinsame Beschlüsse. Dazu Mutter. Und Schwemmer hat dementsprechend ein Moralprinzip formuliert, stellt in einer Konfliktsituation fest, ob es miteinander verträgliche Supernormen zu den Normen gibt. Das ist relativ simpel, ne? Wenn ich verschiedene Normen habe und die sind dann miteinander im Konflikt, dann kann ich fragen, ob es Normen einer höheren Ordnung gibt, die es mir helfen, diesen Konflikt auseinanderzusortieren. Nur zum Beispiel könnte man sagen, in diesem Kantschen Beispiel des geliehenen Schwertes, da haben wir den Konflikt zwischen der Norm, die Wahrheit zu sagen und der Norm, kein Menschenleben zu befehlen. Und dann könnte man sagen, eine Norm höheren Stellenwerts, eine Supernorm, wäre etwa die Norm, kann vermeidbaren Schaden als solch. Das ist jetzt nur ein Vorschlag. Man könnte es auch anders machen, aber dann, wenn es so ist, kann neben dem Läbe ist, so heißt das in der römischen Rechtstradition, schädige niemanden, dann lässt sich zwischen diesen beiden Normen der ersten Stufe entscheiden. Und solange klar ist, dass die Wahrheit sagen, große Schaden anrichten wird, solange kann ich nicht auf dieser ersten Stufe von dieser Befolgung dieser Norm dispensieren, und zwar nicht einfach willkürlich, sondern berufen und unterberufen auf die Supernormen. Stellen in einer Konfliktsituation fest, ob es miteinander verträgliche Supernormen zu den Normen gibt, die als Gründe für die miteinander unverträglichen Zwecke benutzt werden, und stelle zu diesen Supernormen Subnormen auf, die miteinander verträglich sind. So wir heißen, die Wahrheit sagen, solange niemand dadurch beschädigt wird. Also niemand wird dann noch hinzufügen. Unvertretbar entschieden wird, weil man da auch ein paar Sachen prüfen muss. Diese Regel einer vernünftigen und moralischen Beratung setzt, wie Pieper einwendet, stillschweigend voraus, dass Konflikte gewaltlos gelöst werden sollen. Das halte ich erstmal für eine gute Voraussetzung. Aber es gibt natürlich auch Konflikte, und da muss man jetzt zwischen Konflikten und Konflikten unterscheiden, mit Menschen, die auch die Supernormen nicht haben. Also die zum Beispiel die Supernorm Die gleiche Freiheit aller Menschen ist zu verwirklichen. Nicht teilen und sagen, nein, meine Freiheit ist auf Kosten der Freiheit der anderen Menschen zu verwirklichen. Und in der Tat, wenn jemand wirklich sozusagen diese Nietzsche-Karikatur, die Schiane, die jetzt in der Science Fiction auftaucht, vertritt, dann kann man entweder sagen, gut, lassen wir ihn, aber das kann man natürlich nur vertreten, nach dem Prinzip, in dem wir leben, wenn sie keinen Schaden anrichten können. Wenn sie Schaden anrichten können, dann sehe ich auch keine andere Linie zu sagen, hier hilft dann noch die versammelte Macht und Gewalt derjenigen, die das Prinzip der gleichen Freiheit akzeptieren. Und die dann das nicht unternehmen, um zu verhindern, dass diejenigen, die das Prinzip nicht anerkennen, Schaden anrichten. Und in der Tat ist das selber ein notwendiger Bestandteil dieser normativen Ethik. Das Gebot, diejenigen zu bekämpfen, die die grundlegendsten Supernormen nicht bereit sind anzuerkennen, ist in einer normativen Ethik, die sich ernst nimmt, in der Tat implizit. Annemarie Pieper meint, Frau Dr. Abel hätte dieses Problem gesehen, das in Schirmers Ansatz ungelöst bleibt, nämlich wie wir uns über derartige Supernormen verständigen können. Und ich habe gerade schon angedeutet, wo ich hier eine Differenz zu Abel vertrete. Abel geht davon aus, dass es möglich ist, den Begriff einer idealen Kommunikationsgemeinschaft zu bilden, der als letztes Beurteilungskriterium fungieren soll. Hier wieder entsprechend formulierte zwei grundlegende regulative Prinzipien für die langfristige moralische Handlungsstrategie jedes Menschen. Erstens muss in allen tun und lassen darum gehen, das Überleben der menschlichen Gattung als der realen Kommunikationsgemeinschaft festzustellen und zweitens darum, in der realen die ideale Kommunikationsgemeinschaft zu verwirklichen. Das erste reicht uns für den klassischen Fall von Speziesismus. Also, wenn es denn so ist, dass die menschliche Gattung die reale Kommunikationsgemeinschaft ist, dann ist klar, dann ist sozusagen das Überleben dieser realen Kommunikationsgemeinschaft sicherzustellen. Wenn es aber so sein sollte, dass die menschliche Gattung mit anderen realen Kommunikationsgemeinschaften, die ihr nicht angehören, in Kontakt gerät, sehr unwahrscheinlich, aber man muss es wenigstens denken können, dann folgt es nicht. Dann kann die ideale Kommunikationsgemeinschaft auch in anderen realen Kommunikationsgemeinschaften als der Menschheit realisiert werden. Was nicht heißt, dass man jetzt notwendig die reale Kommunikationsgemeinschaft der Menschheit sozusagen hinter sich lässt, aber man muss doch diese Gedanken der Distanzierungsmöglichkeit hier fassen. Und zweitens geht es darum, in der realen, idealen Kommunikationsgemeinschaft zu verwirklichen. Und hier, denke ich, liegt eine Unschärfe. Was heißt, es geht darum? Man muss hier fragen, für wen geht es darum? Und da ist die Antwort dann relativ klar, für alle diejenigen, die sich die Prinzipien der idealen Kommunikationsgemeinschaft zu eignen. Man kann sich nicht die Prinzipien zu eigen machen und sagen, was wirklich passiert, ist uns völlig egal, sondern nicht in die Prinzipien der idealen Kommunikationsgemeinschaft, das ist die freie und gleiche Deliberation aller, darüber, was zu tun ist, wie etwas zu beurteilen ist. Wenn ich mir zu eigen gemacht habe, dann folgt daraus, dass ich diese Prinzipien auch in der realen Kommunikation, im Parlament der Menschheit, wie ich das nenne, verwirklichen soll und muss. und darauf hin. Nicht der Unmut der Volksheraus der Sicherheit, sondern das hat einen ganz klaren historischen Zeitkern. Es gibt historische Zeiten, in denen es real möglich ist, und ich fürchte, es gibt auch historische Zeiten, in denen es real nicht möglich ist. Und in solchen Zeiten hat Adorno seinen Satz von den richtigen und den falschen Dingen formuliert. Und damit musste ich allerdings einen Aspekt von Abels Begründung fallen lassen. Nämlich Abel glaubt, dass seine Argumentation eine letzte Begründung der Ethik leistet. Dass dieses Prinzip, das ich Ihnen gerade vorgelesen habe, verbindlich für jeden Menschen gilt. Ja, man könnte jetzt wieder sagen, das gilt deswegen, weil wir Menschen das immer schon so machen. Das ist die traditionelle Variante. Das ist nicht auf der Höhe seines eigenen Argumentationsanspruchs. Wir könnten aber auch sagen, das wäre sozusagen die vertragstheoretische Variante. Das gilt deswegen, weil wir uns als Menschen immer schon auf die Kommunikation eingelassen haben. Und wir würden als Menschen die Subjekte gar nicht existieren, ohne die Kommunikation, in der wir mit unseren Eltern, mit unseren Vorfahren, mit unseren Gesellschafts- und Kulturgenossinnen existieren. Das ist zwar richtig, aber es ist eben auch möglich, dass Menschen die Initiative ergreifen zu sagen und sagen, und von all dem wollen wir uns lossagen. Solchen Menschen ist dann in gewisser Weise nicht mehr zu helfen. Und vielleicht hilft dann nur noch die Gewalt gegen sie. Aber ihnen zu sagen, ihr seid inkonsequent und dumm, ihr habt nicht begriffen, was moralische Verbindlichkeit ist, das denke ich, kann man nicht. Das ist kein Argument. Sondern ein Argument wäre, wenn man ihnen sagen könnte, was ihr jetzt vertretet, nachdem ihr euch losgesagt habt, das ist in sich inkonsistent. Und wenn sie konsequent genug sind zu sagen, und wir wollen auch nichts von euch, dann können wir ihnen nichts sagen. Wenn sie hingegen sagen, wir wollen uns von allen lossagen, aber die Segnung eurer Kultur, Zivilisation, Staat und Handels, die wollen wir trotzdem genießen, dann kann man ihnen sagen, so Moment mal. Da ist Konsistenz verlangt. Und diese Konsistenz verlangen wir euch auch ab. Aber wir sind hier auf der Ebene der grundsätzlichen Debatte. Und da denke ich, muss man zugestehen, dass es die Möglichkeit gibt von Menschen, die sich sozusagen nietzscheanisch aus dem vorgelegenen Zusammenhang der Gemeinschaft von Menschen, in der sie sich entwickelt haben, verabschieden. Und die man dann auch nicht mehr erreichen kann, mit irgendeiner Art von moralischen Verbindlichkeit, dies, denke ich, muss man hier denken, wobei ich jetzt nicht davor zurückschrecke zu sagen, dass solche Menschen dann letzten Endes dadurch sich zu Feinden der grünen Menschheit machen. Das muss jetzt keine besonders dramatischen Konsequenzen haben, wenn die sich in irgendwelche unbewohnten Teile des Planeten Erdes zu Geld zurückziehen. Aber in dem Moment, wo sie in unseren Gesellschaftszusammenhängen auftauchen, muss das entsprechende Konsequenzen haben, nach dem Prinzip, niemandem Schaden zuzufügen, muss erreicht werden, dass sie keinen Schaden zufügen können. Also insofern wird es hier dann ethisch, normativ, dramatisch. Und interessanterweise habe ich das Gefühl, dass in Krings, Herrn Krings katholische Philosophie, die dezidiert katholische Philosophie, eigentlich auch Anna Marie Rieger, dennoch eine letzte Begründung hinzuzufügen, deutlich wird, dass es eben eine solche letzte Begründung nicht geben kann. Denn, ich zitiere jetzt einmal Hitlers Resümee, Prinz geht davon aus, Zitat, transzendentale Freiheit ist somit die Idee des unbedingten menschlichen Wollen kann und meint den ursprünglichen Entschluss, dass sich öffnen für andere Freiheit. Und in der Tat, auch ich gehe davon aus, dass dieses sich öffnen für die Freiheit der anderen, im Gedanken der gleichen Freiheit aller, letzten Endes Entschlusskraft hat. Aber gerade daraus ziehe ich den Gedanken, dass man diesen Entschluss niemandem anderes gibt. Was nicht heißt, dass dieser Entschluss beliebig ist. Wenn man erstmal gefällt hat, kann man die Gründe für diesen Entschluss durchaus artikulieren und auch andere, irgendwie das so schön philosophisch heißt, authentische Absicht, also in der Absicht, sie zu gewinnen, vermitteln. Aber man muss sich vor der Illusion üben, dass das jemals in konkludenter Form möglich ist. So, das ist immer ein klassischer Fall für das inkonklusive Charakter, für den inkonklusiven Charakter philosophischer Argumentation. Es gibt gute Gründe, diesen Entschluss zu fassen, aber wer diesen Entschluss nicht fasst, der ist nicht antwortbar. Damit hätte ich jetzt erstmal die transzendentalphilosophische Ethik besprochen. Die eudaimonistische kann ich etwas knapper fassen, weil darauf bin ich auch zum Teil schon eingegangen. Hier wird ja der Versuch gemacht, alle ethischen Argumentations- und Deliberationsfragen auf gewissermaßen ein Äquivalent, in die alle Abwägungsfragen zu übersetzen wären, zuzuspitzen. Also wie, ich glaube, diese Analogie darf man hier durchaus machen, so wie die ungeheure Vielfalt der Welt der Waren und Dienstleistungen dadurch vergleichbar gemacht wird, dass man nach dem Preis fragt, so kann die ungeheure Vielfalt der Handlungsmöglichkeiten danach vergleichbar gemacht werden, dass man nach dem Nutzen oder dem Lustgewinn, man könnte auch weniger polemisch sagen, dem Gewinn an Freude, Lebensfreude, wie man das nennen will, fragt. Die Schwierigkeit, die in diesen Ansätzen liegt, ist das Reduktionsproblem. Wie kann ich denn die unterschiedliche Freude, die ich daran habe, meine Vorlesung zu halten, die Freude, die ich daran habe, ein Thunfischsteak zu essen, wie kann ich die miteinander vergleichen? Und auf diese simple Frage gibt es eigentlich keine vernünftige Antwort. Bei Geld gibt es eine Antwort, nämlich die, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das Kapital, das selbst eine Form von Geld ist, eine gesellschaftlich herrschende Stellung hat. Deswegen ist es möglich, das allermeiste auch nicht alles, tatsächlich in Preise zu gewinnen. Und wenn man die Frage nach den Preisen eines Van Gogh oder so bei sich stellt, eines Neubefunden, eines Glauben oder eines unangefochten in der Galerie hängen, dann wird deutlich, dass es doch auch relativ kompliziert ist. Und es auch viele Situationen gibt, in denen es einen Preis gibt, was nicht heißt, dass die Dinge im moralischen Sinne wertlos sind. Gerade wertvolle, besonders moralisch wertvolle Dinge haben in der Regel keinen Preis. Und man kann jetzt die Ökonomen sagen, na gut, dann lösen wir das mit der Willingness to Pay. Also, wir fragen die Menschen, die das haben, was natürlich voraussetzt, dass alles, was gut ist, was er erwirbt hat, ein Eigentümer hat. Was ja auch nicht der Fall ist. Also, die Meeresböden sind gerade ein schönes Beispiel dafür. Gerade die Tiefsee-Meeresböden haben immer noch keinen Eigentümer. Aber gut, selbst wenn man das unterstellt, dass die Welt sozusagen komplett aufgeteilt wäre und es nichts gäbe, was sich jemand gehören würde, dann ist immer auch die Frage, wie kann ich jemanden wirklich davon überzeugen, wirklich davon überzeugen, die Willingness to give aufzubringen, wenn ihm ein bestimmter Preis dran liegt. Und es gibt dann ja sozusagen Auktionssituationen, für wie viel Geld können Sie Ihr Kind, Ihre Frau, Ihren Mann, Ihre Mutter verkaufen. Und angeblich gibt es immer Summen, wo die Leute sagen, na gut, für so viel dann vielleicht doch. Aber ich glaube, da glaube ich nicht so richtig dran. Sondern das sind so ökonomische Spielchen, wo die Leute irgendwann die Faxendinge haben und sagen, na gut, das kann ich haben, da würde ich mich vielleicht umstellen. Aber ich glaube nicht, dass das sozusagen wirklich phänomenal in ihre Präferenzen greifbar, tragfähig beschreibt. Und das ist eigentlich das große Problem der eugenistischen Ethik, wobei ich da einen kleinen Unterschied machen will. Dieser Begriff der eugenistischen Ethik kommt ja von der kantischen Behandlungsweise, der ganz stark gemacht hat, den Gedanken, dass Ethik eigentlich verpflichtend ist. Haben wir schon relativ gut. Und sozusagen der Gedanke, das habe ich eingangs auch schon thematisiert, es geht eben tatsächlich um das gute Leben. Wie kann ich gut leben? Wie können wir gut leben? Wenn wir das eben nicht einseitig fassen, wie können wir uns eine Lauerdienst machen? Das ist ja auch nicht einfach das gute Leben, eine Lauerdienst, sondern das ist ja ein Leben ohne Herausforderungen und die Freude, die man daran hat, eine Herausforderung bewältigt zu haben, all diese Dinge. Also von da aus ist diese Vorstellung, dass gut leben zu wollen und Freude am Leben zu haben, das Gegenteil, sagt das Sein, von Pflichterfüllung, ein Gutes zu tun, diese Vorstellung muss man selber kritisieren. Und ich denke, von da aus lösen sich dann letztlich die eugenistischen Ethiken in die Fragen der perfektionistischen Ethiken auf. Das heißt, wie können wir wirklich gut leben? Was bedeutet das? Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für unseren Umgang mit anderen und so weiter? Und nur noch ein letzter Punkt. Die materialistischen Ethiken, und da führt sie an die physiologische und die historisch-materialistische Ethik, sie sagt marxistische, was ich ein bisschen polemisch finde. Wenn die so sind, wie sie beschreibt, dann sind das klare Versuche, an die Stelle einer normativen Ethik eine deskriptive Ethik zu setzen. Ja, indem man eben sagt, na gut, das, was für mich gut ist, muss ich letzten Endes in physiologischen Zuständen beschreiben lassen. Das ist wahrscheinlich richtig, aber das Problem ist natürlich, dass ich einen ausgewogenen hormonalen Haushalt unter ganz verschiedenen Voraussetzungen erreichen kann und diese innerlichen Voraussetzungen das eigentlich interessante sind. Und dasselbe gilt auch, glaube ich, für die sozialistischen Ethiken. Ich kann sozusagen eine reproduktionsfähige Ökonomie, Produktionsfähige Volkswirtschaft unter sehr verschiedenen Voraussetzungen erreichen. Und auch hier ist es interessant, nicht, dass die Produktionsfähigkeit gegeben ist, sondern unter welchen Voraussetzungen inhaltlicher Art sie gegeben ist. Und darüber geht es in der Ethik und nicht bloß um die Tatsache der Produktionsfähigkeit als solche. Das heißt, wir kommen bei der transhumanistischen Ethik eigentlich dann zur perfektionistischen Ethik und damit will ich dann nächstes Mal weiter. Thank you.